Und wir hatten jetzt schon einen super anderthalb Tage miteinander und das ist klasse. Wir feiern dann morgen den Gottesdienst. Es gibt jeden Morgen so eine kleine Morgensession mit Lobpreis und kurzem Impuls. Und dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe und dann wird dann so gewhatsappt, wer jetzt was macht. Und das ist richtig schön. Okay, wir hatten am Dienstag wieder einen Bibliodrama-Abend. Und wir haben die Geschichte aus Apostelgeschichte 1 von... Ah, Mini-Gottesdienst ist. Klar. Ihr geht jetzt raus. Eine gute Zeit. Ja, wir hatten einen Bibliodrama-Abend und wir haben die Geschichte von Pfingsten aus Apostelgeschichte 1 gespielt, uns da hineinbegeben in dieses Stück. Und einen kleinen Abschnitt daraus möchte ich heute in den Mittelpunkt stellen, mit euch teilen. Und ich lasse mich inspirieren von einer Predigt, die mich selbst sehr berührt hat, die ich vor kurzem gehört habe von der Leiterin einer franziskanischen Gemeinschaft, Anna Franziska Kindermann. Und das war etwas, was mich sehr, sehr berührt hat. Und ich habe viele Impulse von ihr und gebe es in meinen eigenen Worten weiter. Ich lese Apostelgeschichte 1, 12 bis 14. Sie kehrten von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Ja, was war vorher geschehen? Sie waren dem Auferstandenen begegnet. Er hat sie ausgesandt, aber hat gleichzeitig gesagt, wartet noch. Ist ein bisschen unterschiedlich in den Evangelien. Beim Johannesevangelium ist das gleichzeitig, dass sie ausgesandt werden und den Heiligen Geist empfangen. Der hat sozusagen Ostern und Pfingsten in eins gepackt. Und Lukas, der das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat, das ist wie eine Fortsetzungsgeschichte. Da hören wir, dass Jesus bei der Aussendung sagt, wartet noch. Und dann setzt in der Apostelgeschichte, also Lukas 24 in der Apostelgeschichte 1, setzt wieder ein. Dann hören wir, dass er 40 Tage ihnen immer wieder begegnet als Auferstandener und ihnen etwas erzählt vom Reich Gottes. Dass er dann von seinem Vater zurückgeholt wird. Es heißt da, es erfasst eine Wolke ihn und er verschwindet. Ich stelle es mir so vor, dass er nicht da so hoch schwebt, sondern dass er auf einmal er steht unter ihnen und plötzlich ist er nicht mehr da. So stelle ich es mir vor. So kann ich es mir auch irgendwie vorstellen. Ja, und dann begegnet er ihnen kurz vorher, bevor er sie verlässt, noch einmal und gibt ihnen die Verheißung, Apostelgeschichte 1, 8, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an die Enden der Erde. Und dann verlässt er sie und unsere Geschichte beginnt. Sie sollen warten, sie gehen nach Jerusalem und sie gehen in ein sogenanntes Obergemach. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, mit mir zusammen in dieses Obergemach zu gehen. Stellt euch einmal vor, wir alle sind in diesem Obergemach. Das kommt ungefähr hin, nicht ganz, das sind tatsächlich 120 Leute, die einen werden besonders erwähnt, die ich vorhin gelesen habe. Aber es sind 120 Leute. Und er sagt uns, genau wie ihnen, kommt ins Obergemach und ruft den Heiligen Geist. Er hat schon bereitet, was er euch schenken will. Macht euch bereit dafür. Macht euch bereit für den Heiligen Geist. Den Auftrag haben wir schon bekommen, wir sollen das Evangelium weitersagen, die ganze Welt soll hören, wir sollen Menschen zu seinen Jüngern machen, wir sollen sie ausbilden und taufen und er sendet uns so wie der Vater ihn gesandt hat. Wir können Sünden vergeben in seinem Namen, wir können heilen, wir können Menschen befreien. Wir sollen seine Werke tun und seine Zeugen sein. Aber nicht sofort, sondern wir sollen warten auf ihn. Dürfen wir dieses Wort auf uns beziehen? Ich denke schon. Ich denke schon. Und ich lade euch ein, ähnlich festzulegen auf die Vorstellung, die wir jetzt gerade so von ihm haben, was wir uns wünschen, was wir denken, wie er kommen soll. Jesus sendet uns ins Obergemach. Und die Jünger verharrten dort einmütig im Gebet zusammen mit allen und sind im Obergemach tatsächlich 9 Tage lang. 9 Tage haben sie gewartet. Wieso ist der Heilige Geist nicht am ersten Tag gekommen? Warum mussten sie so lange warten? Wir haben das im Bibliodrama nachgespielt und da hinten, da vorne war das Obergemach. Und es ist tatsächlich so, dass man im Bibliodrama etwas miterlebt von dem, was da steht, weil man sich so hineinbegibt innerlich und identifiziert. Und für ungeduldige Menschen ist das schwer zu ertragen, dass man 9 Tage warten soll. Und dann war der erste Tag und dann war der zweite und der dritte und der vierte und der fünfte. Aber es hatte offensichtlich einen Grund, warum sie so lange warten sollten. Jesus wollte sie vorbereiten. Er wollte handeln, wann er will. Paulus ist er in einem Moment begegnet, hat in einem Moment ihn herausgerissen aus seinem alten Leben und hat ihm 3 Tage später, da war auch noch eine kleine Zeit dazwischen, er war ja erst blind, dann sollte er nach Damaskus gehen und Hananias wurde zu ihm geschickt und der hat dann für ihn gebetet. Ich glaube, das waren 3 Tage, da konnte er wieder sehen und auch den Heiligen Geist empfangen. Bei anderen dauert es länger. Da braucht er mehr Vorbereitungszeit. Sich vorbereiten heißt, wir tun alles, als ob alles von uns abhinge. Und gleichzeitig wissen wir, dass alles Geschenk ist und alles er tut. Das Obergemach ist der Ort der Vorbereitung der Herzen für das Geschenk des Vaters. Worauf kommt es an bei dieser Vorbereitung? Erstens, es geht um eine Auslieferung an den Heiligen Geist. Was war vorher? Hinter den Jüngern liegt eine erschütterte Freude, als sie Jesus sahen. Da steht er vor ihnen, den sie verloren hatten, als er starb. Und hinter ihnen liegt eine Zeit von Schuld. Sie waren ja weggelaufen, als er gefangen genommen wurde. Petrus hat ihn verleugnet, Judas hat ihn verraten. Und keiner hat sich an das Versprechen gehalten, zu ihm zu stehen. Es liegt Schwäche und Scham hinter ihnen. Und trotzdem ist er ihnen als Auferstandener begegnet und hat sie nicht verurteilt wegen ihrer Untreue, sondern ihnen ungeheuer viel zugemutet mit diesem großen Auftrag. Und ich glaube, wir können uns die Freude der Jünger gar nicht vorstellen, wie das war. Dieses schreckliche Ende, diese Schuld und dieses Versagen. Und dann steht er da und verurteilt sie nicht. Und er ist lebendig. Und er gibt ihnen diesen Riesenauftrag. Ich denke mal, auf alle Fälle, Petrus wäre am liebsten sofort losgegangen. Vielleicht die anderen auch. Aber dann sollten sie zurückgehen nach Jerusalem und warten. Und sie gehorchten. Gehorsam ist ein wichtiges Ding im Obergemach. Vielleicht erinnert ihr euch, im Obergemach waren sie schon öfter. Genau, zum Abendmahl waren sie dort. Als Jesus ihnen sein Vermächtnis gegeben hat, vor dem Abendmahl geschah die Fußwaschung und er hat gesagt, tut das auch gegenseitig. Er hat sich uns hingegeben als Diener und er hat dann gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Daran soll jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Jesus gibt ihnen sein Testament. All das geschah im Obergemach. Und ich denke, das ist ihnen dann wieder eingefallen, als sie da saßen in diesem Obergemach. Da waren wir doch schon mal. Das haben wir dort erlebt. Und sicher haben sie auch dran gedacht, was in der Zwischenzeit gewesen ist, zwischen seiner Auferstehung und jetzt. Und vielleicht haben sie die Frage von Jesus an Petrus noch im Ohr am See, als er den Petrus ganz besonders zu sich nimmt und sagt, liebst du mich? Ich denke, sie waren nicht weit entfernt, sie haben das gehört. Und vielleicht haben sie in dem Moment auch gedacht, ja, was würde ich denn sagen, wenn er mich fragt? Und ich denke, er hat Petrus auch stellvertretend gefragt, liebst du mich? Und Petrus merkt, dass die Sendung nicht zuerst darin besteht, einen Dienst zu übernehmen, sondern dass es darum geht, sein Leben, sein ganzes Leben Jesus zu weihen. Es geht um die Bereitschaft zur Hingabe, zu Gehorsam, zum Opfer, zum Zeugnis. Und Jesus führt sie in diesem Obergemach in einen tiefen inneren Prozess hinein. Sie stellen sich ihm neu zur Verfügung. Er, der sich für sie geheiligt hat, bittet den Vater nun auch, sie zu heiligen. Heiliger Vater, heilige sie in der Wahrheit. Das ist in dem hohen priesterlichen Gebet. Er hatte Petrus ja nach der Frage, ob er ihn liebt, Folgendes gesagt. Amen, Amen, als ich sage dir, als du jünger war, hast du dich selbst gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der beim Abendmahl an seiner Brust gelegen und ihn gefragt hatte, Herr, wer ist es, der dich ausliefert? Als Petrus diesen sah, sagte er zu Jesus, Herr, was ist denn mit ihm? Jesus sagte zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Du folge mir nach. Bis zu dieser Begegnung mit dem Auferstandenen waren sie so bereit zur Sendung. Sie waren bereit, etwas für Jesus zu tun. Aber sie waren noch nicht bereit zur Hingabe, zum Märtyrium. Für Petrus war es auch eine Vorbereitung auf sein Märtyrium. Er wurde später gekreuzigt mit dem Kopf nach unten. Und keiner von den 12 hat es überlebt. Alle sind sie eines nicht natürlichen Todes gestorben, weil sie Jesus Jünger waren. Aber wir sind auch zum Zeugnis gerufen, genau wie sie. Ob blutig oder unblutig. Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt. Wir wissen nicht, wie sich die Welt weiterentwickelt und was wir noch erleben werden. Und es ist die Frage, wie wir stehen. Wir persönlich, jeder von uns und auch wir als Vineyard. Brennen wir für Jesus? Liefern wir uns dem Heiligen Geist aus? Lieben wir Jesus mit dieser verschwenderischen Liebe, mit der Maria ihn geliebt hat, die ihm die Füße gesalbt hat? Darf er machen mit uns, was er will? Oder ist mit der Zeit vieles eingefahren, halbherzig, funktional, aus unserer eigenen Kraft? Wo haben wir uns eingerichtet in dem Maß, wie wir denken, dass Nachfolge ist? Ignatius von Loyola sagt, kein Mensch weiß, was Gott aus ihm machen könnte, wenn er sich ihm ganz überließe. Kein Mensch weiß, was Gott aus ihm machen könnte, wenn er sich ihm ganz überließe. Ich glaube, dass Jesus uns ins Obergemach ruft, damit wir uns ihm zur Verfügung stellen, damit wir uns dem Feuer seines Geistes ausliefern. Und es ist gut, wenn wir als Arme kommen, als Leute, die hungern und dürsten nach ihm, nach seiner Gerechtigkeit, nach seiner Liebe, nach seinem Geist. Das ist die Frage im Obergemach. Die Hingabe an den Heiligen Geist ist I surrender, haben wir gesungen. Das ist es, I surrender. Ich gebe mich hin, ganz. Zweitens, es geht im Obergemach um die gegenseitige Liebe. Ich habe schon gesagt, Jesus hat im Obergemach nach dem Abendmahl ihnen dieses Gebot gegeben. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr untereinander Liebe habt. Das ist sein Gebot. Daran soll die Welt uns erkennen. Unsere Bekehrung zu Gott ist untrennbar damit verbunden, dass wir einander lieben. Und ich denke, sie haben es gewusst. In diesem Raum haben wir das gehört. Nach allem, was geschehen war, hatten sie nichts mehr voreinander zu verbergen. Sie waren alle schuldig geworden und sie wussten es. Und sie schämten sich. Aber sie wussten es. Und das hilft. Keiner konnte sich mehr verstecken. Und sie wussten, dass sie diese Liebe nicht alleine aufbringen konnten. Sie wussten, dass sie angewiesen waren auf Gott, dass er ihnen diese Liebe schenkt. Wir kommen menschlich so schnell ans Ende. Das erleben wir ja auch in der Gemeinde. Wir sind so unterschiedlich. Aber die Jünger waren damals auch so unterschiedlich. Da war der Zöllner und der Zelot. Ein ganz Rechter und ein ganz Linker. Und da war der sanfte Johannes und dieser forsche Petrus, ein Choleriker und ja, vielleicht ein Melancholiker. Und sie hatten es nicht einfach miteinander. Aber das ist schon das Urbild von Gemeinde gewesen, diese 12 Jünger zusammen. So war das. Und so ist es. Und wir kommen auch menschlich so schnell ans Ende mit der Liebe untereinander. Aber durch den Geist und in dieser Vorbereitung haben sie einander vergeben können. Haben sie einander annehmen können in ihrer Unterschiedlichkeit. Haben sie das Gesicht Jesu im anderen gesehen. Konnten sie einander vergeben und Vergebung zusprechen und um Vergebung bitten. Ich glaube, um das so aus dem Herzen tun zu können, aus ganzem Herzen brauchen wir das Wirken seines Geistes. Und das ist nochmal eine andere Qualität, als wenn wir sagen, ja, ich muss ja vergeben und ich tue das dann. Das ist auch gut, eine gute Übung, aber es ist ja auch wichtig, dass es tiefer geht. Und das muss der Heilige Geist tun. Und die Reinigung ihrer Beziehungen bewirkt das einmütige Gebet. Und das Gebet wiederum stärkt die Einheit. Und das ist der Moment, wo sie bereit sind für den Empfang des Feuers, wo der Heilige Geist über sie ausgegossen wird. Wo sie einander liebten wie nie zuvor. Welche Qualität haben unsere Beziehungen zueinander? Können wir einander unser Herz zeigen? Wie sprechen wir miteinander und übereinander? Wie gehen wir mit denen um, die uns Probleme machen? Haben sich über die Jahre in uns Bilder übereinander verfestigt, wer der andere ist und wer er nicht ist? Haben wir uns eingerichtet in dem, wie es ist? Wo trennen uns gegenseitige Verletzungen und unterschiedliche Überzeugungen? Und es passiert so eine leise Distanzierung und wir sind nicht mehr aufeinander zugegangen. Das Obergemach fragt uns, leben wir die Qualität der Liebe untereinander, die Jesus sich für uns wünscht? Das ist Jesu Frage an uns. Und noch ein kleines Detail. Maria war dabei. Alle Jünger werden genannt, namentlich. Und dann waren es ja noch viele andere. Aber Maria, die Mutter Jesu, wird extra genannt. Sie steht am Anfang der Geschichte Jesu. Sie war ganz am Anfang bereit, sich dem Heiligen Geist zur Verfügung zu stellen und Jesus zur Welt zu bringen und den Heiligen Geist an sich wirken zu lassen. Sie ist sozusagen ein Urbild eines Menschen, der offen ist für den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist wirken kann. Niemand wie sie hat sich so dem Heiligen Geist zur Verfügung gestellt. Sie bringt den Sohn Gottes zur Welt. Maria stand dann auch unter dem Kreuz. Sie hat ihn nicht verlassen, ihren Sohn. Sie war da. Sie hätte ja auch Angst haben können, denn sie gehörte ja total zu ihm. Aber sie stand da und hat ihn nicht verlassen. Und jetzt ist sie wieder da bei der Geburtsstunde der Kirche. Denn die Kirche, die Gemeinde, wird Pfingsten geboren. Es ist der Geburtstag der christlichen Gemeinde und der christlichen Kirche. Nun sollen wir, wie Maria, Christus zur Welt bringen. Wo darf der Heilige Geist uns bewegen? Lasst uns innerlich noch einmal jeder für sich ins Obergemach gehen und ihn wirken lassen. Ich möchte euch noch einladen, einen Schritt zu tun, und zwar zur neuen Hingabe an Gott, neue Hingabe aneinander und dass Gottes Geist wirken kann an uns, was er möchte. Und wer das ausdrücken möchte, wer das Gott gegenüber zum Ausdruck bringen möchte, den lade ich ein, aufzustehen und nach vorne zu kommen und hier vorne einfach zu sein vor seinem Kreuz und ihm diese Hingabe ja neu zum Ausdruck zu bringen durch diesen Schritt. Jesus, ich bin bereit, dass du wirken kannst, dass du mir deinen Heiligen Geist schenkst. Ich gebe mich dir neu hin. Und ich bin bereit für das, was du mir zeigst. Auch bereit zu dieser Liebe zu dir und zum anderen. Wer das sagen möchte, ist eingeladen, nach vorne zu kommen. Ich stelle mich dazu und bete dann für uns alle stellvertretend. Ihr könnt euch damit eins machen, sofern es euers ist, und euer eigenes in der Stille dann hinzufügen. Und ich bitte dann das Ministry-Team und vielleicht noch ein paar andere, für den einen oder anderen zu beten. Jesus, hier stehen wir vor dir, wie die Jünger im Obergemach, und bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist über uns aussendest. Herr, vergib, wo wir uns eingerichtet haben, in unserem Maß von Nachfolge. Vergib, wo wir uns eingerichtet haben, in unserem Maß von Sendung und von Bereitschaft zur Liebe, wo sich manches einfach zur Routine entwickelt hat, zur Routine, die geistlos ist, nicht mehr zu einer geistvollen Routine, sondern einer geistlosen. Herr, vergib uns das. Vergib uns, wo wir, wie die Jünger, nicht zu dir gestanden haben, wo uns das irgendwo zu viel war, wo wir ausgewichen sind. Vergib uns, wo wir negativ übereinander geredet haben, wo wir in Distanz zueinander gegangen sind, wo wir lieber unsere Ruhe wollten. Herr, und wir brauchen deinen Geist, um einander zu lieben, um dich zu lieben, um deine Werke zu tun. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, komm. Wir sind bereit. Wir sind bereit, uns dir hinzugeben, und wir sind bereit, uns einander hinzugeben und miteinander zu reden statt übereinander und deine Liebe wirken zu lassen. Komm, Heiliger Geist. Gibt es Leute vom Ministry-Team, die hier sind und die für den einen oder anderen beten können? Kommt doch nach vorne und lasst euch leiten. Wir können nicht alle beten, aber für wen? Und dann gibt es vielleicht noch welche aus dem Prophetie-Team, die hier sind. Die könnten auch sich zeigen lassen.